In einem Monat kennen wir das Ergebnis. Am 10. Juni wissen wir, wie die EU-Bürger abgestimmt haben und wie das EU-Parlament zusammengesetzt ist. 27 Länder wählen ein gemeinsames Parlament. Das ist ein weltweit einzigartiger Vorgang. Befürworter sehen darin einen Meilenstein der Demokratie. In unserem Europa gibt es Tausende von Zeitungen, Zehntausende politische Blogs und Influencer. Täglich wird demonstriert. Dafür oder dagegen. Es ist eine Hochzeit der Demokratie, könnte man meinen. Unser nächster Gast sieht das aber ganz anders. Gunnar Kunz kommt vom Theater, er ist Schriftsteller, hat Krimis und Kinderbücher verfasst. Seit über 2 Jahrzehnten ist er auch politischer Sachbuchautor und er hat im April wieder veröffentlicht. Achtung, Sie verlassen den demokratischen Sektor, das Ende der Freiheit in Deutschland. Das ist der Titel. Herr Kunz, guten Tag.
Guten Tag, Herr Gollmann.
Ich habe gerade ein euphorisches Bild der EU gezeichnet als Friedens- und Wohlstandsprojekt. Sind Sie da ähnlich euphorisch, was die EU angeht?
Nein, natürlich überhaupt nicht. Es geht ja schon mal damit los, dass die nicht demokratisch legitimiert sind und eine unglaubliche Machtfülle auf sich vereinigen. Speziell jetzt unter Ursula von der Leyen hat das ja noch zugenommen ohne Ende. Und wenn man dann eben weiß, dass die ganzen internationalen Organisationen überhaupt, also auch die WHO zum Beispiel, ganz stark abhängig sind auch von Geldern aus der Wirtschaft, dann gruselt einen schon, was da so passiert. Und so Ideen wie diese Sozialkreditsysteme, die da versucht werden zu installieren, die sind auch nicht gerade fördernd für die Demokratie.
In Deutschland hängen seit einigen Tagen die Wahlplakate. SPD, Grüne und Linkspartei beispielsweise plakatieren eindeutig gegen rechts. Und seit Monaten ist ja dieser Kampf gegen rechts und für Demokratie so das Wording in Politik und Medien. Wie betrachten Sie die vergangenen Monate in Bezug auf diese Debatte?
Ja, ganz furchtbar, ganz furchtbar. Es gibt ein schönes Buch von Sebastian Haffner, Anmerkungen zu Hitler, der ganz richtig beschreibt, da drin unter dem Vorwand, die Demokratie zu verteidigen, genau das getan wird, was die Demokratie gefährdet. Also wenn man sich jetzt überlegt, Hitler ist zwar auch natürlich durch die sozialen Probleme an die Macht gekommen, aber wäre das der einzige Grund gewesen, dann hätte er auch schon 1923 an der Macht sein müssen, wo die Hyperinflation war und die Menschen haben 10 Jahre gehungert. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Er ist erst richtig stark geworden 1930, als nämlich Brüning und Hindenburg die Demokratie ausgehöhlt haben durch jede Menge antidemokratische Gesetze, die wirklich große Parallelen zu heute aufweisen.
Sie nehmen Bezug auf die 30er Jahre. Das ist ganz interessant, weil Saskia Esken, die Parteivorsitzende der SPD, das auch kürzlich getan hat, und zwar im österreichischen Fernsehen ORF. Da hat sie auch zur AfD Stellung bezogen, hat sie als Nazi-Partei bezichtigt und sprach auch von den 30er Jahren und von Goebbels. Sinngemäß sagte sie, wir werden der AfD nicht die Möglichkeit geben, so wie die NSDAP die Macht zu ergreifen, denn dafür haben wir jetzt ganz andere Gesetze. Wie sehen Sie diese Aussage?
Naja, die Gesetze sind eben genau die Gefahr. Also wer die Meinungsfreiheit einschränkt, schon in Zeiten, in denen eben keine extremistische Partei an der Macht ist, der darf sich nicht wundern, wenn die Bevölkerung dann, wenn die extremistische Partei an die Macht kommt, auch nicht den Mund auftut. Also wenn man Menschen das Rückgrat bricht, dann kann man nicht erwarten, dass sie dann irgendwann den aufrechten Gang üben.
Verstehe ich richtig, dass Sie der Auffassung sind, dass man die Menschen gerade entmündigt, also nicht stärkt in dem Demokratiebestreben, sondern entmündigt?
Ja, absolut. Denn richtig wäre jetzt gerade in dieser Zeit, die Menschen aufzufordern oder zu unterstützen, darin kritisch zu sein. Kritisch heißt immer kritisch gegenüber den Herrschenden. Und wenn man das nicht zulässt, sondern ganz im Gegenteil durch Gesetze verhindert, durch Versuche, die Leute einzuschüchtern, ebnet man extremistischen Parteien den Weg.
Dazu passt ein Zitat von Ihnen. Eine Demokratie scheitert nicht an einer Handvoll Extremisten. Eine Demokratie scheitert daran, dass niemand ihre Prinzipien verteidigt.
Das ist mir ganz wichtig, dieses Zitat. Vielen Dank, dass Sie es nennen. Das ist genau das, was letztlich ja auch in der Weimarer Republik passiert ist. Und das sehe ich jetzt wieder. Also gerade auch, wenn ich sehe, was in Corona passiert ist, wie leichtfertig überhaupt sich Menschen wieder instrumentalisieren lassen von denjenigen, die, also von Politik und Medien, das gruselt mich.
Wo sehen Sie diese Instrumentalisierung? An welchen Punkten würden Sie festmachen?
Naja, zum einen an vielen Gesetzen, also das, was jetzt Frau Faeser und Herr Haldenwang installieren, dass also jetzt nicht strafbar ist, nur was wirklich strafbar ist, sondern schon Gesinnung. Wir haben wieder eine Gesinnungsjustiz und natürlich auch in dem Gleichklang der etablierten Medien, die das unterstützen, die eigentlich ja dazu da wären, kritisch zu hinterfragen.
Die Ziele, die da formuliert werden, sind aber eigentlich positiv. Also für die Demokratie, das ist positiv, für die Gesundheit, für die vulnerablen Gruppen oder auch für ein besseres Klima, dafür, dass keine Karibikinseln untergehen. Das sind ja so die Geschichten, die wir da hören. Das ist eigentlich positiv besetzt.
Das sind halt Lippenbekenntnisse. Also Worte sind wie geduldig. Sowas beweist sich dann immer an dem konkreten Detail. Und insbesondere beweist sich das dann, gerade jetzt was Demokratie und Meinungsfreiheit betrifft, das beweist sich immer dann am Umgang mit Andersdenkenden. Und der ist natürlich hier und heute sehr groß in Gefahr.
Wenn Sie auf Covid-19 schauen, Sie hätten ja demonstrieren können. Also es gab bloß kurze Zeiten von Ansammlungsverboten. Das war Anfang 2020, aber danach hätten Sie ja demonstrieren können. Sich an die Regeln halten, ein bisschen Maske tragen.
Ja, das ist genau die Art der Diskussion, wie wir sie auch haben, überhaupt über Cancel Culture und so weiter. Wir können doch angeblich alles sagen und so weiter. Nur wenn der Preis dafür in die Höhe getrieben wird durch den Verlust des Arbeitsplatzes, durch soziale Ausgrenzung, dann kann man nicht wirklich von Freiheit reden.
Sind Ihnen solche Fälle bekannt?
Ja, sowohl persönlich, ich selber habe auch, will jetzt nicht sagen, also das ist jetzt nicht so hochhängen, ich bin ja jetzt nicht groß angegriffen worden oder so, aber ich habe, sagen wir mal, berufliche Nachteile.
Wie sah das aus? Rauswurf?
Naja, dass einfach bestimmte Verlage mich nicht publizieren, dass bestimmte Lesungen, auch solche, die bereits festgezurrt worden waren, nicht zustande kommen und so weiter. Und aber wie gesagt, das ist im Vergleich harmlos zu dem, was manche anderen erleiden. Ich weiß, dass einige, die Corona-kritisch waren, ja, dass es bis in die Einweisung in die Psychiatrie ging. Also insofern.
Fahren Sie doch nach Moskau und versuchen Sie das zu sagen, was Sie gerade gesagt haben. Da wissen Sie, da sind die, in 2 Minuten sind Sie in irgendeinem Gulag. Das waren Worte von der FDP-Spitzenkandidatin Agnes-Marie Strack-Zimmermann.
Ja, das ist eine unseriöse Art der Diskussion, weil natürlich, das ist keine Alternative. Also die Alternative ist nicht, wie sagt man so schön, die Wahl zwischen Pest und Cholera, sondern wir wollen die Freiheit, bitte. Wir wollen die Meinungsfreiheit. Das ist mir das Wichtigste überhaupt. Demokratie bei all den Werten, um die es da geht, ist für mich kein Wert wichtiger als die Meinungsfreiheit.
Ist aber auch eine Frage, wie sie ausgelebt wird. Also Strack-Zimmermann hat sicherlich eine kurze Zündschnur. Sie war in Ravensburg, da war sie bereits niedergebrüllt worden. Jetzt gab es einen Konflikt in Wolfsburg. Wie ist denn die richtige Auseinandersetzung mit Wahlkampfauftritten von Grünen oder von FDP oder SPD oder auch AfD-Politikern? Finden Sie es richtig, wenn man da hingeht mit dem Ziel, die gesamte Kundgebung niederzubrüllen?
Nein, prinzipiell nicht. Also ich bin immer sehr für Diskussionen auf einem sachlichen Niveau, wenn es irgend geht. Bin allerdings auch der Meinung, dass zu einer Meinungsfreiheit auch gehört, dass Leute über die Stränge schlagen, dass Leute ja auch mal aggressiv werden oder so. Auch das gehört dazu. Das muss man aushalten. Es ist aber nicht die Art der Auseinandersetzung, die ich befürworten würde.
In den vergangenen 7 Tagen gab es ja mehrere Angriffe auf Politiker. In Dresden auf SPD und Grüne, in Berlin auf Franziska Giffey, SPD, in Hamburg auf einen Wahlkampfstand der AfD. Rechnen Sie mit weiteren Eskalationen?
Ja, tue ich schon. Ich finde das schon auch bedauerlich natürlich. Aber da wir Politiker haben, die einfach nicht in der Lage sind oder nicht willens sind, umzudenken oder auch nur sich auseinanderzusetzen mit dem, was die Bevölkerung möchte, rechne ich leider mit weiteren Eskalationen, ja.
Jetzt haben wir über Cancel Culture gesprochen, über einen sehr harten Diskurs, der geführt wird. Wir könnten das alles noch erweitern über Sprechverbote, Tabus, die man nicht überschreiten darf. Aber das wirkt doch alles sehr festgefahren. Haben Sie eine Idee, wie man das versuchen könnte, wieder aufzubrechen?
Ich muss gestehen, leider nicht wirklich. Was ich versuche, unter anderem in meinem Buch, das ist so das einzige, ja, taghafte wirklich, was ich sehe. Ich denke, dass es heute wichtiger ist denn je, Menschen wieder Handreichungen zu geben, um Medienkompetenz zu lernen. Also ich sehe einfach, dass sich ganz viele Leute, ja, das Gehirn waschen lassen. Man kann es nicht anders bezeichnen. Und deswegen finde ich es wichtig, ja, wieder zu gucken, worauf muss ich eigentlich achten, wenn ich einen Artikel lese, wenn ich einen Film sehe oder einen Podcast höre, dass ich mich nicht manipulieren lasse. Also das ist so ein bisschen was, was ich versuche in dem Buch.
Was sind Techniken der Manipulation, auf die Sie gerne hinweisen möchten?
Naja, zum Beispiel Dinge zu emotionalisieren, statt sachlich zu reden. Oder die Person anzugreifen, statt auf die Argumente einzugehen. Halbwahrheiten, gruppenbezogene Menschenverachtung, der Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation, solche Dinge. Und vor allen Dingen natürlich zu belegen auch, was man da von sich gibt. Das tue ich ja in meinem Buch auch. Ne? Jeder Absatz ist praktisch mit einer Quellenangabe versehen, weil ich es immer wichtig finde, dass die Menschen auch, also die Leser in dem Falle, nachprüfen können, was ich sage. Man muss mir nicht einfach so glauben.
Blicken wir mal zurück in die Zeit der alten Bundesrepublik. Also da gab es zeitweise 3 Fraktionen im Bundestag, CDU, CSU, SPD und FDP. Heute sind 8 Parteien im Bundestag vertreten. Wie ist der Diskurs im Vergleich zu damals?
Ich würde da jetzt gar nicht so sehr auf die Anzahl der Parteien eingehen, sondern mehr auf das allgemeine Klima. Ich bin ja Jahrgang 61, das heißt, ich bin politisch groß geworden in den 70er Jahren. Und ich war jetzt nicht unbedingt glücklich in den 70er Jahren, weil ich da in der Provinz aufgewachsen bin. Aber nichtsdestotrotz muss ich und explizit als Rückblick muss ich sagen, meiner Meinung nach war die Bundesrepublik niemals so frei wie in den 70er Jahren, weder zuvor noch danach. Und das hat was zu tun, beispielsweise mit der Diversität der Medien. Dabei gab es wirklich unterschiedliche Medien und es hat was damit zu tun, vor allen Dingen auch mit der unterschiedlichen Einstellung der Bevölkerung. Damals war Querdenker kein Schimpfwort, sondern das war geradezu ein Ideal, kritisch zu sein gegenüber den Herrschenden. Davon ist ja jetzt kaum noch was übrig geblieben.
Die Antwort der Politik scheint mir immer wieder Prävention zu sein, also Prävention gegen Fake News auch in den Schulen. Gegen Rechts, gegen Islamismus, Demokratieförderprojekte durch NGOs, welchen Beitrag kann das leisten?
Ja, die verstärkt das Problem noch. Also gerade die Aktivisten zu fördern durch das Demokratiefördergesetz, die für die Spaltung massiv verantwortlich sind, ist natürlich der falsche Weg. Also wie gesagt, der meiner Meinung nach einzig richtige Weg ist, miteinander zu reden und zwar auch und gerade miteinander zu reden, wenn man völlig andere Meinungen hat und dabei den anderen immer als Menschen zu respektieren, ohne ihn persönlich anzugreifen. Ich weiß nicht, wie man das installieren kann. Wenn die Leute das nicht wollen, kann man da wenig machen, aber das scheint mir wirklich der einzig mögliche Weg zu sein.
Wie weit würden Sie da gehen, wenn Sie sagen, also Projekte gegen rechts einstampfen, Demokratieförderprojekte einstampfen?
Na, es gab ja mal Frau Bundesfamilienministerin Christina Schröder, hatte ja mal vorgeschlagen, dass diese Organisationen ein Bekenntnis zum Grundgesetz abgeben müssen. Das ist ja rausgeworfen worden, beispielsweise. Das wäre eine sinnvolle Sache. Ich halte grundsätzlich nicht viel davon, Organisationen zu fördern, vor allen Dingen, weil das ja gar nicht überprüft wird. Das weiß man ja inzwischen, dass die kriegen ihr Geld und dann können sie machen, was sie wollen. Das kann nicht der richtige Weg sein. Wenn, muss zumindest eine Evaluation erfolgen.
Das andere Angebot, was ich hier machen möchte, ist alternative Medien, politische Influencer, so nenne ich sie jetzt mal. Also die gibt es ja. Ist da jetzt das die Hoffnung?
Ja, auf jeden Fall. Es ist immer gut und wichtig, unterschiedliche Meinungen zu hören. Ich wäre sogar glücklich, wenn im Konterfunk noch mehr konträre Meinungen auch zu hören wären. Diskussionen miteinander aus ganz unterschiedlichen Lagern. Alternative Medien plus die etablierten Medien, wenn man sich da ein bisschen umfassender informiert, das kann nur hilfreich sein. Deswegen ja, bin ich sehr glücklich darüber, dass wir zumindest alternative Medien haben.
Achtung, Sie verlassen den demokratischen Sektor. Das Ende der Freiheit in Deutschland. Das ist der Titel des neuen Sachbuchs von Gunnar Kunz. Mit dem Autor sprachen wir über den Zustand der Demokratie und der Debattenkultur. Herr Kunz, danke für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.